Die Panik vor einem Ende des Krieges ist bei den russophoben Politikern inzwischen kaum zu übersehen. Überall. Und gestern bei der Mioska-Sendung tagte mal wieder das bekannte Pro-Krieg-Tribunal. Kein Erkenntnisinteresse, nur ein Studio voller Narrativ-Bücklinge. Und im Chor verkünden sie, rate mal, die Ukraine muss weiterkämpfen, koste es, was es wolle. Und die neueste oder das neueste Schutznarrativ, um dich zu betäuben, deine Empathie. Russland steht jetzt kurz vor einer Niederlage. Nicht die Ukraine. Helden verlieren nicht. Verlieren dürfen sie auch nicht. Das müssen die anderen. Und besonders entlarvend bei Röttgen. Der wirkt sich eine Theorie zusammen, nach der Russland den Krieg gar nicht beenden könne, weil es ihm angeblich brauche. Also töten als Systemnotwendigkeit. Also seien Verhandlungen dementsprechend sinnlos. Das sagt er so. Und das wird auch noch flankiert von seiner Glaubensschwester. Sie gilt als Expertin, weil... Ihr wisst warum. Der perfekte Narrativbückling. Und ihre These ist noch steiler. Russlands Wirtschaft sei praktisch am Ende. Man müsste nur noch ein bisschen am Glücksrad drehen und dann komme der Sieg von allein. Das ist die deutsche Medienarbeit zu Friedensverhandlungen in Abu Dhabi. Kein Interesse am Frieden, nur Angst vor dem Frieden. Hör am besten selbst rein. Daumen hoch für den Algorithmus. Los geht's.
Es auf der Illusion beruhte, dass durch Gespräche mit Putin irgendetwas zu erreichen wäre. Wenn ich die Einschätzung hätte, da wäre was zu erreichen, dann würde ich nicht sagen, der hat hunderttausende Menschen auf dem Gewissen oder sonst was. Wenn was zu erreichen wäre, dann würde ich sagen, ja, dann muss man das machen. Aber ich bin ganz, ganz sicher, was auch meine Analyse, dass Putin diesen Krieg will und dass er glaubt, auf der Siegesstraße zu sein und dass er in den letzten Wochen und sogar Monaten aus seiner Sicht sein Glück gar nicht fassen kann. Er kriegt ja vom amerikanischen Präsidenten permanent Geschenke. Also wenn Ihre Eingangsfrage war, gibt es die NATO noch oder funktioniert die NATO noch? Ich meine, das hat Putin niemals geschafft, dass diese Frage überhaupt aufgeworfen werden kann. Das, was an Spaltung da ist, an Spannungen da ist. Jetzt die Grönland-Frage mit einem wirklich super, super loyalen NATO-Partner Dänemark und so weiter. Und darum glaube ich jetzt die Brutalität der Angriffe, die stattfinden. Darum glaube ich, dass er weiter sich bestärkt geradezu fühlt, mit dem Mittel seiner Wahl, Krieg, seine historische Mission zu erfüllen. Und es kommt inzwischen noch etwas hinzu, was fast noch besorgniserregender ist. Inzwischen gibt es beachtliche Analysen. Der finnische Staatspräsident ist zum Beispiel, trägt sie zum Beispiel vor, und ich glaube, halte das für sehr plausibel, die Frage stellen, ist Putin eigentlich inzwischen ökonomisch und auch politisch noch in der Lage,
Frieden umzustellen?
Den Krieg einzustellen. Er hat seine Wirtschaft total ruiniert. Mhm. Er hat Inflation zweistellig. Er hat Zinsen zweistellig. Er ist in Abhängigkeit von China. Seine Ölgeschäfte funktionieren. Also kann er überhaupt noch 1 Million Soldaten, die jetzt im Feld stehen, irgendwie als arbeitslose, traumatisierte Menschen zurückgewinnen? Und wie will er eigentlich wieder in Fahrt kommen? Ist nicht der Krieg das, was ihn umfassend politisch, militärisch, aber eben auch innenpolitisch, machtpolitisch, was er braucht.
Hast du es gesehen, wie in dieser Piepshow bei Mioska alle brav das Narrativ abnicken, als stünde es in der Bibel? Also die neue Offenbarung lautet jetzt, Putin könne den Krieg ökonomisch gar nicht beenden. Russlands Wirtschaft sei ruiniert und dann kommt zweistellige Inflation, Öl, China. Einfach mal alle Stichpunkte in einen Mixer werfen, gut durchrühren und fertig ist die Wahrheit. Ist auch ganz egal, ob China öffentlich klargestellt hat, dass man nicht zulassen wird, dass Putin verliert. Egal, das stört nur der Erzählung. Was wirklich keine Rolle spielt, sind ja Fakten, oder? Was eine Rolle spielen sollte, ist aber etwas ganz anderes. Von wem, bitte sag es mir, von wem lassen sich eigentlich unsere "Ich verkaufe mein Land für meinen Vorteil"-Figuren, von wem lassen die sich beraten? Denn genau diese russophoben Krawattenhalter, die sich Spitzenpolitiker nennen, treten mit so einem maximalen Bewusstsein auf. Allen voran dieser Röttgen, der verkündet, meine Analyse ist klar, Putin wird niemals verhandeln. Nicht Putin. Putin verhandelt nicht. Sondern Putin kann gar nicht anders. Was ist das bitte? Ein Feind, der also jetzt strukturell zum Töten gezwungen ist, um seine Macht zu erhalten. Naturgesetz. Und die einzige Illusion, auf die wir immer noch reinfallen, ist zu glauben, hört mir bitte ganz genau zu, dass die CDU unserem Land Deutschland dient. Und damit diese Absurdität jetzt noch perfekt wird, Hör dir jetzt bitte dieses Pro-Kriegs-Narrativ Feuerwerk an. Ein Dauerbeschuss aus Thesen, die sich nicht mal im Minutentakt gegenseitig nicht widersprechen können. Sie hebeln sich gegenseitig.
Also erstmal würde ich gerne den Punkt von Norbert Röttgen aufgreifen. Die russische Wirtschaft ist sehr, sehr, also überdreht im Moment als Kriegswirtschaft. Und viele der Daten, die wir sehen von der Inflationsrate, über die Frage, wo da überhaupt noch mit, womit investiert werden kann, Staatsverschuldung und so weiter, läuft die auch bald hohl. Und das ist eben ganz wichtig für uns im Kopf zu behalten, denn oft wird über den Krieg gesprochen und es wird immer gesagt, die Zeit spielt für Putin. Das ist aber nicht unbedingt richtig. Die Zeit spielt gegen Putin. Und deshalb ist in den Verhandlungen so wichtig, aus meiner Sicht, nicht, dass man jetzt einen parallelen Track aufmacht, sondern dass man möglichst konzertiert die Europäer mit an den Tisch bringt und mit den Amerikanern zusammen Putin verständlich macht, dass man alles dafür tun wird, dass der Preis dieses Krieges für ihn noch höher wird. Und das ist eben nicht nur die Frage von militärischer Unterstützung für die Ukraine, sondern auch die Frage, was können wir bei der Sanktionsdurchsetzung noch besser tun? Wie können wir mit einzelnen Staaten, die faktisch ihn unterstützen, indem sie beispielsweise russisches Rohöl kaufen. Wie kann man mit denen noch mal reden? Indien wäre da so ein Kandidat. Also im Prinzip zu gucken, wie kann man Russland auch von innen stärker schwächen, damit dieser Krieg irgendwann nicht mehr für ihn tragbar ist. Und erst dann wird er bereit sein, eine Verhandlungslösung einzugehen. Und ich denke, wenn man sich Analysen anschaut, wie die russische Wirtschaft gerade dasteht, dass es möglicherweise schon weiter fortgeschritten ist, als wir das oft denken. Weil wir schauen immer auf den Druck, den Russland ausübt, auf die Zerstörung, die es über die Ukraine bringt, auf die hybriden Angriffe, die wir in unserem Land sehen. Und damit nehmen wir ein starkes Russland wahr. Aber was dahinter liegt, ist möglicherweise schon viel angeknackster als das, was wir gerade sehen.
Und das heißt, werden diese Experten in unseren Talkshows eigentlich noch ernst genommen? Also der eine behauptet, Russland brauche den Krieg aus ökonomischen Gründen. Alle nicken sofort, oh, hast du gut gesagt, kein Zweifel, warum auch nachfragen. 2 Minuten später sitzt dann die nächste Expertin da und sagt wortwörtlich, ich möchte mich Herr Röttgen anschließen. Russlands Wirtschaft sei jetzt so angeschlagen, dieses Land könne gar nicht mehr lange kämpfen. Merkt hier eigentlich noch irgendwer, was passiert? Also erst heißt es, Russland kann nicht aufhören, dann heißt es direkt, Russland kann nicht weitermachen. Alles wird abgenickt. Und das sind ja keine Analysen, das ist einfach so eine abgelesene Erzählung. Phrasen, heiße Luft und das im Minutentakt. Und dann auch noch widersprüchlich, können die sich nicht vorher ihre Karteikarten zuschieben? Okay, geschenkt. Der eigentliche Skandal ist ein anderer. Die Ukraine wird immer bei solchen Diskussionen einfach aus der Rechnung gestrichen. Soldaten über 60 Jahre, stell dir mal vor, du bist über 60 und stehst im Winter an der Front alleine. Wie in einer Warteschlange am Altersheim. Nur mit Gewehr. Menschen also, die kaum noch über die Zäune kommen. Während 1,2 Millionen im tiefsten Winter ohne Strom dastehen. Dann sagen nur die doofen, blöden Russen. Aber dass das alles Teil der Propaganda ist, also diese gesamte Sendung auch ein Teil der Kriegsführung ist, wofür du auch noch in den Rundfunkgebühren zahlst. Darauf macht dich keiner aufmerksam. Und jetzt hören wir uns noch den nächsten Experten bzw. Historiker an, der natürlich ins gleiche Horn bläst. Vorher aber Abo dalassen. Wir müssen lauter werden. Und du kannst dabei helfen, dieses Halunkentum sichtbar zu machen. Vielen Dank.
Das Interesse vermissen lassen, diesen Krieg zu beenden. Gibt es erste Anzeichen für Sie, wenn Sie optimistisch drauf schauen, dass sich das ändern könnte?
Ich weiß nicht. Also ich sehe diese Anzeichen wirklich nicht. Sondern ich sehe, dass Putin das benutzt, diese Verhandlungen, auch um einen Draht zu Trump zu entwickeln, einen Deal zu bekommen. Und ich sehe überhaupt gar kein Anzeichen, also gar keines, das darauf schließen lassen könnte, dass Putin die Wahrnehmung hat, er muss den Krieg beenden. Also es kann ja nur einen Waffenstillstand geben, wenn es eine Logik gibt, dass Putin sagt, ich erreiche mit einem Waffenstillstand mehr, als wenn ich den Krieg weiterführe. Und wenn was wir jetzt sehen, dass er ja während der Verhandlungen massive Luftangriffe fliegt, dass er weiter den Druck aufrechterhält im tiefsten Winter. Also meine Wahrnehmung ist, dass Putin glaubt, dass er diesen Abnutzungskrieg gewinnt. Das ist seine Wahrnehmung. Und wir wissen aus der Militärgeschichte, dass wir dann einen Waffenstillstand haben im Krieg Iran-Irak 1988, wenn beide Seiten sagten, nein, die Weiterführung des Krieges bringt uns nichts mehr. Und das sehe ich bei Putin.
Manchmal sollte man gar nicht drauf hören, was gesagt wird, sondern was damit gemeint ist. Denn der sprach gerade davon, dass Putin auf einen Abnutzungskrieg setzt. Dass er damit seine Bedingungen durchsetzen kann. Gleichzeitig heißt das aber etwas ganz anderes. Denn diese Opfer des Abnutzungskrieges sind für uns egal. Nichts anderes wurde gesagt. Die Ukraine bezahlt sie. Und wir wissen, dass die Ukraine militärisch ausgeblutet ist. Und trotzdem, und das ist das Verbrechen, setzen wir sie, bam, immer wieder unter Adrenalin. Direkt injiziert mit Geld, Geheimdienstinformationen, Waffen. Nicht, weil wir glauben, dass die Ukraine noch gewinnen kann, das ist Schwachsinn. Sondern wir wollen noch einen Schritt weitergehen, über die nächste Grenze, nochmal überschreiten. Und dann sagen wir immer gemütlich, ja, Russland hat den Krieg begonnen. Und das stimmt. Aber unsere Politiker, unsere Medien sind wie Wölfe, die die Ukraine immer wieder an die Front hetzen und treiben, bis die Beute irgendwann dort zusammenbricht. Und wie hoch der Preis dann ist, wie viele Menschenleben das der Ukraine gekostet hat, das ist zweitrangig. Denn wenn es soweit ist, dann sind die Politiker eh nicht mehr in Amt und Würde oder sind schon außerhalb der Schusszone. Und jetzt noch der letzte Clip. Der Mann, der mit dafür sorgt, dass diese Partie niemals endet, dessen Schicksal so verwoben ist mit der Fortsetzung des Krieges, der sich sogar zum Söldnerstaat anbietet, um Europas Armee zu werden, bereit sein Volk, diese Rolle dauerhaft aufzubürden, ohne Wahlen natürlich. Hör es dir an.
Erst letztes Jahr habe ich hier in Davos meine Rede mit den Worten beendet, dass Europa wissen muss, wie es sich verteidigen kann. Ein Jahr ist vergangen und nichts hat sich geändert. Europa braucht vereinte Streitkräfte. Streitkräfte, die Europa wirklich verteidigen können. Heute verlässt sich Europa nur auf den Glauben, dass die NATO einspringen wird. Aber niemand hat jemals das Bündnis wirklich in Aktion gesehen. Wenn also Putin beschließt, Litauen zu erobern oder Polen anzugreifen, wer wird dann antworten? Wer? Derzeit existiert die NATO dank dieses Glaubens, dem Glauben, dass die USA handeln würden, dass sie nicht tatenlos zusehen würden, sondern helfen. Aber was, wenn sie es nicht tun?
Was Zelensky damit meint, ist ja eigentlich simpel. Mein Land könnt ihr benutzen. Er will benutzt werden. Er glaubt wahrscheinlich, dass das der einzige Weg in die NATO sein könnte. Mit dem vollen Wissen, dass Russland den Krieg auch deshalb niemals beenden würde, weil es darum geht, dass die Ukraine eben nicht in die NATO kommt. Und Zelensky versteht generell ganz genau, sehr geschickt, was Europa wirklich will. Und Europa versteht sehr genau, was Zelensky zu bieten hat. Und deshalb nennt von der Leyen die Ukraine auch das Stachelschwein. Europas erste Verteidigungslinie. Ein Sicherheitswerkzeug. Europa will die Ukraine in der Hand behalten, das sehen wir die ganze Zeit. Und die Krise, die wird auch immer wieder genutzt, um Europa weiter zu zentralisieren, irgendwelche Dinger durchzudrücken. Und Zelensky spielt mit. Und wie lange das gut geht, werden wir sehen. Das war's jetzt erstmal. Bleib dran, bleib wachsam, lass ein Abo da, Like. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.